Das Kapitel Lukas 15, ihr Lieben, handelt von dem Wiederfinden von Verlorenem. Etwas, was uns allen sicher schon im Leben mal begegnet ist. Das Wiederfinden von Verlorenem löst große Freude aus, je nachdem, wie groß der Schmerz vorher war. In Lukas 15 finden wir drei Gleichnisse Jesu: verlorenes Schaf, verlorener Groschen, verlorener Sohn. Aber so ist eigentlich die Betonung nicht richtig. Eigentlich geht es nicht um das, was verloren ist, sondern um den suchenden Gott. Die Bibel ist das Buch von der suchenden Gottesliebe. Es geht zutiefst in der Bibel nicht um den gottsuchenden Menschen. Das ist das Thema mancher Philosophen. Der gottsuchende Mensch, der Mensch, der strebt und sucht, bis er vielleicht findet oder auch nicht. Es geht in der Bibel um den suchenden und findenden Gott. Und man hat das gerne so gedeutet: verlorenes Schaf, verlorener Groschen, verlorener Sohn. Da finden wir die suchende Liebe bei Jesus, beim Heiligen Geist und beim Vater. Wir alle haben schon mal was verloren und waren froh, es wiederzufinden oder betrübt, es nicht zu finden. Das war schlimm vor einigen Jahren, als ich zum Dienst hierher fahren wollte, vor 3-4 Jahren. Abends sollte die erste Stunde sein. Und dann wurde es langsam Zeit, loszufahren von der Gegend bei Stuttgart, wo ich wohne. 3 Uhr, 4 Uhr nachmittags. Ich wollte zum Abendbrot hier sein. Greifst geschwind in den Schrank, holst das Konzept, Bibel, Liederbuch und ab. Ja, gedacht, aber wo ist das Konzept? Und da habe ich so etwa 100 im Schrank, in verschiedenen Plastiktüten, und einmal alle durch und nochmal alle durch und von hinten und vorn umgekrempelt. Das Ding kam nicht. Das kam nicht. Gott erhört nicht alle Gebete, wenn wir was verloren haben. Und da hat er mich mal hängen lassen. Das hatte ich offenbar damals mal nötig, diese Lektion. Er hat mich bis zur letzten Minute ja total hängen lassen. Ich fand es nicht, bis ich mir sagte, also jetzt musst du fahren. Ja, und nun dein Thema, das liegt fest bei der La Höhe. Ah, im letzten Moment wurde mir die Erleuchtung geschenkt. Nimm doch die Konkordanz aus dem Schrank mit. Ich habe ja auch eine griechische Konkordanz im griechischen Neuen Testament. Da findest du ja wenigstens die Stellen, über die du reden wolltest. Und wenn dann Gott noch Heiligen Geist dazu gibt, dann wird's doch eine gesegnete Stunde. Und so war es auch. Aber neulich habe ich doch mit Erfolg und Erhörung um etwas Verlorenes gebeten. Also das Brillenetui war weg, an das ich mich doch so gewöhnt hatte. Und wir dürfen Gott auch mit Kleinigkeiten belästigen. Ob wir ja noch wegen einem verlorenen Groschen beten, das weiß ich nicht. Ob die Rezession schon so weit vorgeschritten ist, dass uns ein Groschen wieder wichtig wurde. Jedenfalls, wir dürfen unseren Gott auch mit Kleinigkeiten belästigen. Er ist wirklich der unendliche Gott. Und das bedeutet praktisch, dass er niemals sagt, wie wir Menschen, also Moment, jetzt ist mein Gehirn voll von Gedanken, mehr geht im Moment nicht rein, sondern dass er immer und jederzeit für jeden Zeit hat und gedanklich nie überfordert ist. Wir dürfen ihn mit Kleinem und Großem belästigen. Ach Herr, lass mich doch mein Brillenetui wiederfinden. Das kam aber nicht. Und doch kam es dann, nach 3-4 Tagen später. Ich greife in den Aktenordner, ich suche da was in dem Aktenordner, fällt mir mein Brillenetui entgegen. Also das hätte ich überall gesucht, bloß nicht im Aktenordner. Große Freude, wenngleich das so kein herber Verlust gewesen wäre. Man kriegt es ja beim nächsten Optiker oder Supermarkt wieder. Und doch, ich habe mich sehr gefreut. Hier nun geht es noch um größere Freude. Hier geht es nun um Menschen. Und ich möchte auf 3 Ebenen etwas sagen über den verlorenen Sohn. A, die Ebene des einzelnen Menschen, Pharisäer und Zöllner. B, die Ebene des Volkes Israel, Israel im Abfall. Und dann vor allen Dingen geht es mir um C, um die Ebene der Menschheit. A, die Ebene des einzelnen Menschen. Immer wieder entschieden und entscheiden sich einzelne Menschen für die Gottlosigkeit. Weg von Gott. Ich will endlich tun können, was ich will. Ich will von niemandem mehr bevormundet werden. Dem verlorenen Sohn ging es ja gewiss gut bei seinem Vater, aber er hat das irgendwann als einen unerträglichen Zwang empfunden, und dem Teufel ist es gelungen, ihm zu suggerieren, das höchste Glück, was dir passieren könnte, wäre nur weg von hier. mal tun, wozu ich Lust habe und mal tun, was ich will. Das hat sich herumgesprochen in unserer Demokratie bis nach Bonn, dass in demokratischen Verhältnissen ein ganz starker Freiheitsmissbrauch stattfindet. Freiheit wird missbraucht. Freiheit wird missbraucht zur Sünde. Viele verstehen unter Freiheit die Freiheit der Zügellosigkeit und meinen, das Höchste und Schönste im Leben ist, ich möchte endlich mal frei sein, ich möchte endlich mal, dass niemand über mich bestimmen kann. Das will uns heutzutage ja der Zeitgeist suggerieren, das wäre das Allerschönste, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung im Sinne totaler Freiheit. Ich will ja das Wort Selbstverwirklichung nicht ganz verwerfen. Wenn man es recht versteht, hat es auch eine positive Bedeutung, dass die Gaben, die Gott in uns hineingegeben hat, auch zur Entfaltung kommen. Einer, der gut singen kann, aber überhaupt nicht zeichnen, der muss nicht unbedingt Zeichner werden. Und einer, der wunderbar zeichnet, überhaupt nicht singen kann, der muss nicht unbedingt Sänger werden wollen. Wir sollen die Gaben entfalten, die wir haben. Das ist ein Thema bei der Berufswahl. Manchmal machen da Eltern auch Fehler und meinen, für ihr Kind müsse nun unbedingt der Beruf das Richtige sein, weil es der Großvater halt auch schon war und man achtet nicht auf die Begabung. In dem Sinne Selbstverwirklichung unter Gott, Entfaltung der Gaben, die der Schöpfer mir gab, da ist schon recht. Aber da wird ja heutzutage in der Regel was anderes darunter verstanden. Ich will mich produzieren und zwar bindungslos. Freiheit der Zügellosigkeit. Von Karl Geier stammt wohl der Satz, frei ist, wer nicht mehr tun muss, was sein Fleisch will. Frei ist, wer auch gegenüber seinem eigenen Willen, seiner eigenen Lust, seinem eigenen Ich gegenüber frei sein kann. Viele Menschen verstehen unter Freiheit, ich will endlich tun können, was ich will. Und merken gar nicht, dass sie im gleichen Moment ihre Bindung ausgesprochen haben, nämlich an ihren eigenen Willen. Frei sein verstehen manche, ich will endlich tun können, wozu ich Lust habe. Und sie verraten im gleichen Moment, woran sie gebunden sind, eben an die Lust. Frei ist, wer auch sich selbst gegenüber frei sein kann und seine Lust und seinen starken Eigenwillen fortwährend kritisiert und hinterfragt. Frei ist, wer nicht mehr tun muss, was sein Ich will, wer sich leiten lassen kann vom lebendigen Gott. Der geschichtliche Hintergrund, auch bei diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn, sind ja Jesu Auseinandersetzungen mit den Pharisäern und Zöllnern. Mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, wollte ich sagen. Die Pharisäer nahmen es sehr genau mit ihrer Frömmigkeit, was an sich noch nicht schlecht ist. Aber wir kennen die Weherrufe Jesu in Matthäus 23. Frömmigkeit kann ausarten zur Pedanterie. Frömmigkeit kann zu verschobenen Maßstäben führen. Und so nahmen es diese Pharisäer mit kleinen Dingen ganz genau. Die Gartengewächse, die müssen wir verzehnten. Wir wollen es ganz genau nehmen mit dem Gesetz. Alles, was Gott angeordnet hat, genau tun. Ja, vielleicht wollen wir unser Soll sogar noch übererfüllen. Oh, dann habe ich aber bei Gott ein Plus. Und Jesus wirft ihnen vor, das Schwerwiegende des Gesetzes habt ihr über eurer Pedanterie vergessen, nämlich Gericht, Barmherzigkeit und Glaube. Und er sagt ein unerhört radikales Wort in Matthäus 21, Vers 31, die Huren und Zöllner gehen euch voran ins Reich der Himmel. Menschen, die tief in der Sünde stecken, haben eher die Chance, ihre Sündhaftigkeit zu erkennen und dann auch radikal umzukehren, als der stolze Selbstgerechte, der sagt, bei mir kann es doch nicht fehlen. Ja, das ist ein ganz schlimmes Hindernis, der Bekehrungsstolz, die fromme Eigenleistung und die Verachtung der anderen. Ob es das auch heute noch gibt, habe ich mich gefragt, dass wir in der Frömmigkeit es mit irgendeiner Kleinigkeit, auf der wir ständig herumreiten, ganz genau nehmen, wer das nicht macht. Und gleichzeitig merken wir gar nicht, dass wir in unserem Fanatismus und unserer Rechthaberei gegen viel Schwerwiegenderes ständig verstoßen, nämlich etwa gegen die geschwisterliche Liebe, was immer das nun auch sei. Dass Jesus mit Zöllnern und Sündern aß, erregte den Anstoß der Pharisäer. Er war eben der Sünderheiland. Er konnte sagen, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Die Elenden und die Sündenkranken sucht Jesus. Ja, nun ist die Frage, wie lange er sucht. Das wird uns in wunderbarer Weise in Lukas 15, Vers 4 beantwortet. Wie lange sucht er sie? 2 Äonen, 3 Äonen und dann wird es aber endlich leid. Lukas 15, Vers 4, das müssen Sie sich gut merken. Er sucht, bis er findet. Er sucht, bis er sie findet. Und dazu passt genau 1. Korinther 13, 8. Die Liebe hört nimmer auf, und zwar die göttliche Liebe hört nimmer auf. Ich las in einem Buch, dass jemand schrieb, Gottes Liebe wird einmal aufhören zu suchen, zu retten. Der Betreffende wollte nicht schreiben, Gottes Liebe hört mal auf, weil er ja wusste, dann verstößt er gegen die Schrift. Das steht ja allzu deutlich geschrieben. Und dann hat er es eben so ausgedrückt, die Liebe will eines Tages nicht mehr suchen, will nicht mehr retten. Was für eine Pervertierung des Wesens Gottes. Wie kann Gott die Liebe sein und was mit den Verlorenen geschieht, ist ihm eines Tages völlig gleichgültig? In den Qualen des Feuersees interessiert mich nicht mehr, ich suche nicht mehr. Nein, das widerspricht der Schrift diametral. Er sucht, bis er findet. Er sucht, bis er sie alle gefunden hat. Nie wird die suchende Retterliebe Gottes und Christi aufhören. Eine zweite Ebene, die Ebene Israels, kann man denn Israel insgesamt auch als abgefallenen Sohn sehen? Das geschieht tatsächlich einmal in der Schrift, und zwar in Jesaja 1. In Jesaja 1, Verse 2 bis 4. Jedenfalls die große Masse Israels bis auf einen heiligen Überrest befand sich in dieser Lage. Jesaja 1 ist ein ganz dramatisches Kapitel und die Verse 2 bis 4 lauten: Höret, ihr Himmel, und horche auf, du Erde, denn Yahweh, Jehova, der ewig Seiende, hat geredet. Ich habe Kinder großgezogen und auferzogen, und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat kein Verständnis. Wehe der sündigen Nation, dem Volk belastet mit Ungerechtigkeit, dem Samen der Übeltäter, den verderbt handelnden Kinder. Sie haben Jehova verlassen, haben den Heiligen Israels verschmäht, sind rückwärts gewichen. Und dann steht Gott gleichsam wie ein ratloser Erzieher vor seinem Volk in Jesaja 1, Vers 5, tröstlich für die heutige Zeit, wo es viele ratlose Erzieher gibt, Eltern, Lehrer, die sagen, was soll ich mit dir oder mit euch jetzt eigentlich noch machen? Und so sagt Gott, das ist ein Bild, das ist eine Darstellung, letzten Endes ist er natürlich nie ratlos, Weg hat er aller Wegen, aber zunächst steht er hier vordergründig wie ein ratloser Erzieher, was soll ich mit euch noch machen? Auf Schlagen reagiert ihr nicht und auf gute Worte reagiert ihr nicht, was soll ich mit euch noch machen? Ja, er wird sein Volk für Jahrhunderte den Weltmächten überantworten, dann werden sie lernen, was es heißt, vom Vater wegzulaufen. Also auch auf der Ebene Israels gibt es das. Ich möchte aber weitergehen, denn ich möchte vor allen Dingen heute Abend etwas sagen über die Ebene der Menschheit. Vorher aber noch zwei Gedanken von Fritz Rienecker in seinem Lukas-Kommentar. Es wäre natürlich völlig falsch, wenn man aus Lukas 15 im Sinne liberaler Theologen heraushören würde, a, Gott ist eben immer lieb. Nimmt die Sünder schon wieder an, er nimmt es mit der Sünde nicht so ernst. Gott ist sowieso immer lieb. Das wäre ein falsches Verständnis von Lukas 15. Im Gegenteil, dass der Vater so bedingungslos den verlorenen Sohn bei seiner Heimkehr in die Arme schließt, das ist die große Überraschung und alles andere als selbstverständlich. Und es sei natürlich auch falsch, sagt Rienecker mit Recht, wenn liberale Theologen je und dann geäußert haben, also von einem Mittlerwerk Jesu, von einem Opfertod, von Versöhnung sei hier keine Rede. Also das ist da wohl unnötig. Gott ist sowieso immer lieb. Ich fürchte, es gibt heute tatsächlich Verkündigung in der Richtung, Gott ist der freundliche Mann. Gott ist also lieb und nett, also seid auch lieb und nett, dann geht die Sache schon in Ordnung. Das ist zu einfach, das ist zu billig, so geht es nicht. Und der Vater nimmt den Sohn nicht deshalb an, weil er sowieso immer der liebe und freundliche Mann ist. Das ist er gar nicht. Es gibt schreckliche Gottesgerichte. Sondern auch wenn es im Text nicht steht, können wir doch nicht ausklammern, was in allen Evangelien Matthäus, Markus, Lukas, Johannes ganz großartig ausgeführt wird, der Passionsweg Jesu, das Kreuz auf Golgatha, das sagt doch Jesus alles im Hinblick auf seinen Kreuzestod. Deshalb kann der Vater bedingungslos verlorene Sünder annehmen, weil dort alles bezahlt wurde für ihre Schuld. Die Wiederannahme durch den Vater ist die große Überraschung und alles andere als selbstverständlich. Eine dritte Ebene, die der Menschheit. Wir hatten ja in den letzten Tagen die Thematik der prophetischen Woche. Da ging es um die Völkerwelt, aber auch um die Gemeinde. Völkerwelt, Menschheit. Georg Popp hat in einem Buch geschrieben, ich habe es zitiert in Urknall und Schöpfergott auf Seite 302. Georg Popp hat einmal geschrieben, der große unendliche Gott, der 10 Trilliarden Sonnen in ihren Bahnen hält, vielleicht sind es auch ein paar mehr, 10 Trilliarden Sonnen, nämlich 100 Milliarden Milchstraßen, a durchschnittlich 100 Milliarden Sterne wie unsere Sonne, das gibt dann zusammen tatsächlich 10 hoch 22. In einem Buch fand ich allerdings 10 hoch 23. Wir werden im Himmel mal wissen, wer recht hat. Der unendlich große Gott, der 10 Trilliarden Sonnen in ihren Bahnen hält, dieser große Gott trägt auch uns, trägt jeden einzelnen Menschen. Ich möchte es so sagen, der mit 10 Trilliarden Sonnen fertig wird und allem, was drumherum noch kreisen mag, der wird auch mit dir fertig. Der wird auch mit mir fertig. Und er trägt uns und er trägt uns. Weiter sagt Bob, Gott liebt mich so, wie ich bin. Gott steht jeden Tag am Fenster. Das ist eine Anspielung auf die Geschichte vom verlorenen Sohn, deshalb bringe ich dieses Zitat. Gott steht jeden Tag am Fenster und schaut, ob ich nicht wieder zu ihm zurückkomme. Er stellt mir auch keine Bedingungen. Er umarmt mich und segnet mich, wie ich bin. Es kommt nur auf mein Ja zu Gott an. Er zwingt mich nicht. Gezwungen hat er den verlorenen Sohn nicht in seine Arme. Sondern beides passte genau zusammen, das Heimweh, die Bereitschaft zur Rückkehr und die Liebe des Vaters. Jakob Kröker, der Gottesmann Jakob Kröker, ich habe es auch zitiert in Urknall und Schöpfergott, Seite 264, sagt, wohl ist die Menschheit durch den Fall zu einem verlorenen Sohn geworden, aber die Möglichkeit, durch Erlösung ein wiedergefundener Sohn zu werden, hat sie unverlierbar in die Fremde mitgenommen. Unverlierbar, das gefällt mir sehr. Und ein anderes Wort von Jakob Kröker lautet, am Ende seiner Auslegung von Römer 1, in seinem Handkommentar über Römer 1 bis 8, das stand in diesem Jahr in Gnade und Herrlichkeit in Heft 2. Da stand die Auslegung von Jakob Kröker über Römer 1, 18 bis 32. Ich habe heute früh einiges zitiert. Hochaktuell für unsere heutige Zeit, da hat er wie ein Prophet gesprochen. 20 Seiten über Römer 1, 18 bis 32. Und am Schluss der Auslegung von Römer 1 sagt er einen Satz, der klingt ja hart. Der sagt uns auch etwas über die Härte und Kraft der Liebe Gottes. Gott will den Träbertrog und das Verderben des Verlorenen in der Ferne, weil er in seiner Vaterliebe des verlorenen Sohnes Heimkehr will, zurück ins Vaterhaus. Und jetzt wollen wir nochmal in 7 Stufen die Geschichte vom verlorenen Sohn durchwandern. Im Blick auf die Gesamtmenschheit. Erstens der Abfall. Der Abfall der Menschheit, der Sündenfall. So wie der verlorene Sohn, so sagte sich die Menschheit los vom Vaterhaus. Beginnend mit den ersten zwei. Es gab ja schon einmal einen Fall in der Geisterwelt, den Fall Satans. Jesaja 14, 12 bis 14 wird er zum Beispiel dargestellt. Und dann gab es den Sündenfall in der Menschheit, 1. Mose 3, 1 bis 6. Der Mensch will Freiheit, ich sagte es am Anfang schon, der Mensch will Ungebundenheit, der Mensch will Zügellosigkeit. Ständig wird die Freiheit missbraucht. Zu zügelloser Musik und, was man da alles nennen könnte. Heute nennt man das, wie gesagt, vornehmer Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung. Der Mensch will weg, will endlich selbst bestimmen. Ich bin sehr dankbar, Gott, von ganzem Herzen dankbar, dass meine Frau und ich es nie haben erleben müssen, dass ein Kind von unseren 4 Kindern die Tür im Zorn zugeknallt hat. Auf Wiedersehen, von euch will ich nichts mehr wissen. Das führen wir nicht auf unsere vorbildliche Erziehung zurück, sondern das ist Gnade Gottes. Adolf Heller pflegte zu sagen, meine zwei Töchter sind zum lebendigen Glauben gekommen, nicht wegen mir, sondern trotz mir. Ja, und so bin ich auch sehr dankbar, wir haben es nie erlebt, dass Kinder die Tür zuknallten und ab. Das ist ja heute leider keine Seltenheit, das kommt auch in frommen Häusern vor, ich habe schon Eltern darüber erzählen hören, tja. Die Tochter ist weg, weg, weg. Eine Jugendsekte ist sie auf den Leim gegangen. Irgendwo ins Ausland. Und gut, wenn sie ja noch eines Tages wiederkommt. Sie hat so ein Bündel unterm Arm. Das ist das uneheliche Kind. Und wer eigentlich der Mann, der Vater ist, weiß sie gar nicht so ganz genau, was in jener Nacht geschah. Der hat nie seinen Namen und Adresse genannt. Und der kümmert sich natürlich auch nicht. Die Eltern können sich ja kümmern. Ja, gut, wenn einer überhaupt noch wiederkommt, mit oder ohne Bündel unter dem Arm. Wunderbar, wenn einer noch wiederkommt ins Elternhaus. Aber was sind das für schreckliche Abwege, Umwege, Irrwege? Mit was für Qualen ist das verbunden? Was erst der Teufel, der große Blender, der unsere Augen blind macht und verblendet, als herrliches Glück hinstellt. Nur weg, mach endlich, was du willst. So will also auch dieser Sohn nun weg vom Vaterhaus. Zweitens, die Reaktion des Vaters. Er hindert den Sohn nicht, er gibt Freiheit. Rienecker weist auf das Schweigen des Vaters hin. Es wird uns im Text in Lukas 15 von keiner Diskussion etwas erzählt und von keinem langen Gezerre und Gerede. Ach bitte, nun bleib doch, oder dass der Vater gar Tricks anwendet, Fallen stellt, die Polizei alarmiert. Also wenn er den seht, bringt ihn gleich wieder. Alles das nicht. Nun mag es ja schon gewesen sein, dass der Vater mit seinem Sohn zunächst geredet hat, wenn wir das Gleichnis uns noch mehr in Details vorstellen. Er wird ihn sicher am Anfang gewarnt haben, du überleg dir's. Du musst natürlich entscheiden, du hast jetzt ein Alter, in dem du entscheiden musst, aber ich warne dich, du könntest sehr schnell auf der schiefen Bahn landen. Überleg dir's, was ist dein Motiv, was willst du? Wenn du außer in meinem Betrieb Handwerk lernen willst, dann kann ich dir ja einen Kollegen von mir empfehlen, der da in München oder Paris wohnt, wenn du unbedingt mal weg willst, das täte dir ja gut, aber ich könnte dir was vermitteln. Nein, nein, Vater, lass mich selber machen und entscheiden. Freilich, eines will ich auch sagen. Es gibt auch eine natürliche, naturgemäße, gottgewollte, richtige Ablösung vom Elternhaus. Wenn's geht, bitte ohne Türknallen, im vollen Frieden. Eine solche Ablösung ist natürlich nötig und keine falsche Bindung aufrechterhalten. Und das ist schon schlimm, wenn eine 60-Jährige sagt, ich tät ja gerne dahin fahren, aber meine 85-jährige Mutter erlaubt es mir nicht. Ich darf das nicht, ich darf das nicht und ich muss immer Mama fragen. Das ist dann schon schlecht. Also es kommt natürlich der Punkt einer Freilösung. Das wird uns ja schon in der Natur vorgeführt. Das hat ja Gott sogar in die Instinkte der Tierwelt hineingelegt, dass da eine Vogelmutter dann das Junge eines Tages raus mit dir aus dem Nest wirft. Du musst jetzt endlich mal lernen, selbstständig zu werden. Das ist ein normaler Vorgang, das meine ich nicht. Aber was anderes ist Türknallen, was anderes ist, ich will jetzt endlich über mich frei bestimmen, frei in Anführungszeichen. Gott gibt seinen Geschöpfen diese Freiheit und Gott weiß, dass diese Freiheit mit großem Risiko verbunden ist. So sehr viel liegt Gott an unserer Liebe, dass er diese Freiheit den Geschöpfen gibt. Schon vor Grundlegung der Welt hat der Vater mit dem Sohn alles besprochen. Das haben Sie sicher hier auf der Langensteinbacher Höhe schon mehr als einmal gehört und wissen das alle. Schon vor Grundlegung der Welt hat der Vater mit dem Sohn geplant, einen Plan der Äonen gemacht. 3, Vers 11, Vorsatz der Zeitalter, Vorsatz der Äonen. Und dem Vater und dem Sohn war klar, wir wollen keine Automaten, wir wollen keine Roboter, wir wollen Menschen, die lieben können. Ich sagte heute schon, gestern stand in der Zeitung, dass der Theologe Helmut Gollwitzer verstorben ist. Er hat so manches in Richtung Politik gesagt, was wir vielleicht nicht übernehmen können und wollen. Aber er hat auch theologisch recht Gutes geschrieben und gesagt. Und wie hat er den Menschen definiert? Er hat den Menschen so definiert, der Mensch ist bestimmt, diejenige Stelle in der Schöpfung zu sein, an der Widerspiegelung der göttlichen Liebe stattfindet. Jetzt wissen wir, wozu wir da sind. Der Punkt in der Schöpfung, die Stelle in der Schöpfung, an der Widerspiegelung göttlicher Liebe stattfindet. das kann die Schildkröte nicht, das können Galaxien und Sterne und unsere Sonne nicht, aber wir können das, dass wir die Liebe Gottes widerspiegeln und weitergeben. Da freut sich Gott und auch der Nächste hat was davon. Eine wirklich gute Definition. Der Mensch ist dazu bestimmt, die Stelle in der Schöpfung zu sein, an der Widerspiegelung der göttlichen Liebe stattfindet. Dazu sind wir da. Und damit das geschehen kann, muss Gott Freiheit geben. Denn Liebe ist nur in Freiheit möglich. Gott vergewaltigt nicht. Er will unsere bewusste Liebe. Er will die Liebe von Menschen und den Gehorsam von Menschen, die Nein sagen können und bewusst aber Ja sagen. Und Gott schenkt uns Gnade, dass wir da nicht erst Riesenumwege machen müssen in der Sünde und Verlorenheit und Verirrung, bis uns eines Tages klar wird, ach, beim Vater hatte ich es ja eigentlich besser, sondern dass uns diese Umwege erspart bleiben mögen. Also das erste war der Abfall der Menschheit, zweitens die Reaktion des Vaters, drittens der Abfallweg der Sünde bis zum Tiefpunkt. Der Abfallweg der Sünde bis zum Tiefpunkt, das Vermögen wird vergeudet in Zügellosigkeit, er befindet sich in der Fremde und Ferne, Ausschweifung, Vergeudung, Hunger, Mangel. Und der, der endlich frei sein sollte, geht alsbald eine neue Bindung ein. Er hängt sich an einen Bürger des Landes, denn das Geld war ihm ausgegangen. Und nun muss er irgendeinen Job annehmen, der sich ihm darbietet, damit er ein bisschen wenigstens zu essen hat. Hunger und Mangel plagen ihn. Und auch noch eine Rezession findet statt in dem Land und Hunger und Mangel. Und da hängt er sich an einen Bürger des Landes. Mit der Freiheit war es aber sehr rasch vorbei, denn es war die falsche Freiheit, es war die Freiheit zur Sünde. Er hängt sich an einen Bürger des Landes und wird geschickt, die Schweine zu hüten und nährt sich vom Fraß der Schweine. Und wie Rienecker sagt, das ist für einen Juden das Allererniedrigendste und Entwürdigendste. Schweine hüten, nicht Rinder, und dann auch noch vom Schweinefraß sich nähren. Träber oder Träber nannte man das in Lukas 15, Vers 16. Gemeint sind wohl die Schoten des Johannisbrotbaums. Und wir werden erinnert an mein Thema von heute früh, Römer 1, dahingegeben, dahingegeben, dahingegeben. Gott sagt zum Menschen, wenn du nun wirklich keinen Wert drauf legst, dich, mich kennenzulernen und ich bin dir völlig gleichgültig, dann handle ich mal ebenso. Und dann wirst du sehen, wohin das führt. Das ist nie Gottes letztes Wort, das ist nie Gottes Herz, aber er gibt dahin im Gericht. Dreimal steht es in Römer 1, Vers 24, 26, 28, dahingegeben, dahingegeben, dahingegeben. Der Vater schweigt, schickt keine Pakete, fährt nicht hinterdrein, schickt keinen Boten. Viertens, jetzt kommt etwas Wunderschönes. Der Tiefpunkt wird zum Wendepunkt. Der Tiefpunkt wird zum Wendepunkt. Das ist also eine ganz große Überraschung hier im Text in Lukas 15. Das ist Metanoia, das ist Umsinnung, das ist Umdenken. Und ich staune, das kommt so ganz von selbst. Vers 17. Als er aber zu sich selbst kam, jetzt hat er auf einmal Stille, jetzt hat er mal Ruhe, wo er stundenlang Schweine hüten muss. Jetzt kann er über sich selbst und sein Leben nachdenken. Der Rausch der Sünde ist verflogen. Jetzt hat er mal Zeit und er besinnt sich auf seine Situation. Als er zu sich selbst kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen. Ja, und ich werde ein Verschen formulieren und das lerne ich auswendig und das werde ich meinem Vater vortragen. Wenn ich nach Hause komme, vielleicht klappt die Sache, vielleicht weist er mich nicht zurück, vielleicht darf ich einer seiner Tagelöhner werden. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ein echtes, klares, ungeschminktes Sündenbekenntnis. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Wissen Sie, worüber ich da staune? Ich könnte das ja noch verstehen, wenn neben dem Acker, wo er die Schweine hütete, eine andere große Wiese war und auf dieser Wiese, da hat man gerade ein Evangeliumszelt hingestellt und eine süßliche Melodie tönt hinüber, schön süßlich auf Harmonium gespielt. Ja, es gibt ja so schöne Evangeliumslieder, die das Gefühl so stark ansprechen. Ich komme, wie ich bin, ich komme, wie ich bin. Und irgendein schönes Evangeliumslied und er springt über den Zaun. Ich muss doch mal sehen, was ist da los? Und ein Bruder dient, ein Evangelist mit Gnade und Kraft und Vollmacht. Und er geht schließlich nach vorn. Gar nichts davon. Das geschieht ganz von allein. Also da kann ich ja wirklich nur staunen. Bitte nicht falsch verstehen, ich sage damit nicht, Evangelisationszelte sind nicht nötig und die, die Gott haben will, die werden zu gegebener Zeit schon von selber kommen. Bitte nicht falsch verstehen. Mission, Evangelisation ist eine ganz wichtige Sache. Aber hier staune ich, wie an einem bestimmten Punkt seines Lebens angekommen in ihm eine Einsicht wächst. Eigentlich bin ich dumm. Eigentlich bin ich blöd. Wie hab ich's jetzt so schlecht und wie hatte ich es vorher so gut? Die Tagelöhner meines Vaters haben es ja besser als ich. Das ist Metanoia, Umsinnung, Buße. Der Tiefpunkt wird zum Wendepunkt. Und ich sehe darin ein Musterbeispiel, wie Gott mit Menschen fertig wird, wie Gott durch Gericht, durch Härte seiner Liebe Menschen packt. So wie es Kröker gesagt hat, Gott will den Träbertrug und das Verderben des Verlorenen in der Ferne. Will er das wirklich? Ja, als Erziehungs- und Zuchtmittel will das seine Liebe, wenn Geschöpfe sich so entscheiden, wie es hier der verlorene Sohn tat. Will er das in gewissen Fällen? Weil er in seiner Vaterliebe des verlorenen Sohnes Heimkehr will, zurück ins Vaterhaus. Etwas hat der Vater ganz tief in seinem Herzen gewusst. Irgendwann kriegt er die Kurve. Irgendwie wird ihm das klar werden, was er hier hatte und dann nicht mehr hat. Und der Vater steht am Fenster und wartet. Es steht ja einmal geschrieben in 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und darin sind sich wohl die Frommen mehr oder weniger einig, dass Gott das wenigstens will. Er möchte alle Menschen erreichen und zur Umkehr führen, dass sie die Wahrheit erkennen, dass sie das Heil ergreifen. Aber es ist gar keine Übereinstimmung in der Frage, ob Gott das auch schafft. Und da sagen viele, wenn der Mensch nicht will, kann Gott nicht mehr weiterkommen. Was? Wenn der Mensch nicht will, kann Gott nicht? Gott hat viele Wege. Weg hat er aller Wegen, an Mitteln fehlt es ihm nicht. Wenn nicht der Gnadenweg, dann der Gerichtsweg. Aber der Mensch ist schön dumm, der nicht den Gnadenweg beschreitet, sondern Gerichtsumwege geht. Die können Jahre dauern, die können ein Leben lang dauern, die können Äonen noch nach dem Tod fortdauern, Gerichtswege. Das kann ganz schlimm sein. Und dann bringt es Gott fertig, dass er Menschen dahin bringt, dass sie einmal freiwillig das wollen, was sie vorher nicht wollten. Sie kennen vielleicht Philipper 2, 10 und 11 und was dort steht. Alle Knie werden sich beugen und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Ja, sagen viele, ein Teil tut es freiwillig und der andere Teil tut es mit der Faust in der Tasche. Und so werden sie alle sagen, Jesus ist Herr. Ich kann es ja leider nicht leugnen. Gott ist stärker als ich, aber ich bin voller Widerspruch. Aber ich kann es ja nicht leugnen. Nein, so nicht. Gott bekommt die Menschen dahin, dass sie einmal freiwillig zu gewissen Erkenntnissen kommen und ungezwungen sich zu ihm auf den Weg machen und froh sind, wenn er sie annimmt. Er, der in seiner Liebe sucht, bis er findet. Das haben wir ja auch in Lukas 15 gehört. Und da gibt es also biblische Beispiele, Musterbeispiele und Modelle. Der Nebukadnezar ist ein solcher. Durch seine Gerichtswege, durch seine manchmal bitteren Lektionen, da erkennt der Nebukadnezar eine göttliche Wahrheit nach der anderen und kommt so weit, dass er den Gott Israels lobt und preist. Der Kerkermeister zu Philippi, da ist ein Erdbeben, da drohen die Gefangenen wegzulaufen. Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich selig werde? Da ist hier der verlorene Sohn, der will auf einmal mit derselben Willensenergie, mit der er fort wollte, nur weg, nur weg, nur weg, mit derselben Energie, da zieht es ihn nun heim, nur heim, nur heim, nur heim, wenn das keine Wandlung ist. Oder Saulus Paulus, da bringt es Gott wieder mit ganz anderen Mitteln fertig, durch eine Herrlichkeitsoffenbarung, dass der Saulus das Gegenteil von dem auf einmal freiwillig will, was er vorher nicht wollte, nämlich Jesus anerkennen, Jesus dienen. Also Gott hat Mittel und Wege, das sagt uns auch dieses Musterbeispiel für die Menschheit. der Vater schweigt, umso lauter reden die Tatsachen und Umstände. Die predigen ihm, da braucht er im Moment kein Evangelisationszelt, denn er hört die Predigt der Tatsachen und Umstände, die indirekte Führung des Vaters. Fünftens, so macht er sich auf den Weg. Das vierte ist die innere Umkehr, Metanoia oder Buße. Und das fünfte ist nun auch die äußere Bekehrung und Heimkehr. Er nimmt den Weg unter die Füße. Das erleben heute Einzelne, diese Wende, die zu Jesus kommen. Israel wird eine solche Wende als Volk erleben. Gott wartet aber auf die Menschheit, dass sie zurückkommt. Und sie wird zurückkommen. Römer 5, 18 bis 20 ist es unter anderem verheißen. Sechstens, das noch größere Wunder der Wiederannahme. Punkt 4, das war schon ein großes Wunder, die Metanoia, die Buße, die freiwillige innere Umkehr, der Tiefpunkt wird zum Wendepunkt, ganz von selbst will er das auf einmal, er will heim. Aber nun das größere Wunder, das ist ja, dass der Vater ihn einfach annimmt. Der Vater liebt und wartet, der Vater steht am Fenster. Ja, der himmlische Vater, der wartet heute auf viele, 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 auf Millionen, auf Milliarden. Wie viel abgeirrte Geschöpfe gibt es? Keinen hat er letztlich aus dem Auge verloren. Er wartet Äonen, er wartet über Tod und Feuersee hinüber, er wartet, wartet. Und dass der Vater den Sohn nun so bedingungslos annimmt, ohne Werke, ohne irgendeine Bedingung, sein Sprüchlein, das sagt er erst später, schon vorher, küsst ihn der Vater, umarmt ihn innig, nimmt ihn ohne weiteres an. Das ist das ganz große Wunder der Gnade Gottes. Das ist ja gerade schon paulinisches Evangelium hier mitten im Lukas-Evangelium. Bedingungslose Gnade. Der Vater fordert keine Leistung. Ja, machen wir uns einen Moment mal klar, wie wir gehandelt hätten. Wir sind ja auch keine herzlosen Leute, nicht wahr? Also wie da dieser Dreckige nach Hause kommt, lumpig und dreckig sieht er aus, arg zerzaust sieht er aus von seinem Sündenleben, hat sich ja auch keine neuen Kleider kaufen können, ihm ist ja das Geld ausgegangen durch seine Sünde. Und dann hätten wir gesagt, ja, was hätten wir gemacht, wenn der da plötzlich steht? Wir hätten gesagt, also zuallererst mal ab in die Badewanne, erst wäschst du dich mal, säuberst du dich mal, da hast du Klamotten, zieh dich mal um und dann kommst du mal her, dann reden wir weiter. So, und wenn er nun dann endlich sauber ist, dann hätten wir gesagt, also wenn du dich gut benimmst, wir wollen mal einen Versuch machen als Tagelöhner. Gut, wir machen mal einen Versuch, 6 Monate. Wenn du dich vorzüglich benimmst, dann darfst du länger bleiben. Sonst schmeiße ich dich raus. Du weißt ja, was du gemacht hast. Und dann wären wir uns noch sehr großzügig vorgekommen. Doch, wir sind keine herzlosen Leute. Wir geben dem verlorenen Sohn eine Chance. Ja, doch, wir sind fromm, wir sind Christen. Wir wollen doch allerdings so ein Dreckiger, der kann ja nicht gleich als Sohn angenommen werden, aber wir wollen ihm noch eine kleine Chance geben. Er muss sich aber dann auch gut benehmen. Da wollen wir mal abwarten. Sonst stoßen wir ihn wieder hinaus. Ganz anders Gott, der Vater, in inniger Liebe bedingungslos umarmt und küsst er innig seinen verlorenen Sohn. Das ist die Liebe des Vaters, das ist schon paulinisches Evangelium, das ist Wort vom Kreuz, das ist totale Gnade. Alles Gnade, nur Liebe. Wo sind denn die Vorwürfe? Du, ich habe da von dir Dinge gehört, die sind nicht ganz sauber. Was hast du mit dem Geld gemacht? Gib mal erstmal Rechenschaft. Kein Vorwurf, keine Bedingung, keine Leistung, das gemästete Kalb wird geschlachtet und so weiter, Siegelring der Vollmacht, wunderbar, ein Fest wird gefeiert. Hier hat Jesus in wunderbarer, einzigartiger Weise das Wesen Gottes dargestellt. Zutiefst ist er Liebe und nichts als Liebe. Insofern ist es wirklich das herrlichste und tiefgehendste Gleichnis Jesu. Hier geht es nämlich um etwas ganz Zentrales, um das Wesen Gottes. Mit was für einem Gott haben wir es letztlich zu tun? Das ist wichtig. Und ich sage immer, da gibt es 2 Extreme, an die wir nicht glauben wollen. Da ist der sogenannte liebe Gott und da ist der endlose Quäler. Der sogenannte liebe Gott, der dafür zu sorgen hat, dass uns bitteschön an unserem Wohlstand nichts abgeht, sonst rebellieren wir schon. Und auf der anderen Seite der endlose Quäler, der sie in die Hölle wirft und das noch für endlose Zeiten. Zerrbilder Gottes. Er ist die Liebe, allerdings kann er hart sein in seiner Liebe. So wird hier das Wesen Gottes in wunderbarer Weise deutlich, und indirekt ist hier natürlich das Kreuz Christi enthalten, denn da wurde diese Liebe ja geoffenbart, Römer 5, Vers 8. Der Vater hat längst alles geordnet und bereitgestellt, schon vor Grundlegung der Welt mit dem Sohn besprochen, dass er das Lamm auf Golgatha werden sollte. Und wir dürfen heute auf Golgatha zurückschauen. Alles ist bereit. Die bedingungslose Wiederannahme kann erfolgen, weil Golgatha war. Und so wird es zur Wiederannahme Israels kommen. Und so wird es zuletzt durch Tod und Gericht hindurch auch zur Wiederannahme einer Menschheit kommen. Denn er sucht so lange, bis er findet. Wenn Sie alles vergessen, nehmen Sie das mit. Lukas 15, Vers 4. Er sucht so lange, bis er findet. Nicht bis ihm irgendwie der Atem ausgeht und die Geduld erschöpft ist. Die erschöpft sich nicht, weil seine Liebe sich nicht erschöpft. Siebtens und letztens der Ärger des älteren Bruders. Eigentlich haben wir es ja hier mit zwei verlorenen Söhnen zu tun. Denn ist der nicht auch verloren, der sich nun gar nicht freuen kann, der Typ des Pharisäers? Wie ernst habe ich es genommen? Und jetzt nimmst du den da einfach an? Man kann das ja zunächst verstehen, menschlich verstehen, diese Empörung. Und so nahm Israel ja daran Anstoß, dass Jesus Sünder und Zöllner einfach begnadigte. Und so nahm Israel daran Anstoß, dass Paulus zu den Heiden ging. Wie haben sie ihn verfolgt? Und dann hat er den Heiden noch gepredigt, dass sie ohne Werke bedingungslos aufgrund der Gnade errettet werden können. Da waren die Juden die viel stärkeren Verfolger als die Heiden. Die Juden verfolgten den Paulus wütend von Stadt zu Stadt. Die Engelwelt freut sich zwar einerseits über die Umkehr eines Sünders, Lukas 15, Vers 10, aber ich könnte mir denken, dass diese Freude der Engelwelt, wenn ich unseren Bruder Arthur Muhl recht verstanden habe, wie er die Engelwelt skizziert hat als die treuen Hüter des Gesetzes, dass die Freude der Engel nicht so sehr ein Verständnis des tiefsten Wesens der Liebe Gottes ist, sondern einfach darauf beruht, dass ein Mensch wieder in die Ordnung sich fügt. Als die treuen Gesetzeshüter sind sie froh, wenn einer wieder den Weg der Ordnungen Gottes geht. Zutiefst verstehen sie Gottes Liebe ja nicht und die Rettung der Verlorenen, das ist für sie ja doch weithin noch Neuland. Also, es gibt bei Menschen und Engeln gesetzliche und es gibt Selbstgerechtigkeit, wo man sagt, und jetzt wird der so einfach angenommen, so ohne weiteres, so bedingungslos. Ich weiß noch, wie der Bruder Willi Schirmacher sich einmal aufgeregt hat, in Anführungszeichen aufgeregt, dass dem David so ganz schnell einfach die Vergebung zugesagt wurde. Nach seinem Ehebruch und Mord, indirektem Mord an dem Uriah. Und dann kommt ja der Nathan und dann sagt der Nathan dem David, du bist der Mann. Und David gibt zu, ja, jetzt kann ich es nicht mehr leugnen, ich habe gesündigt. Und dann wird ihm gesagt, nun gut, weil du gesündigt hast, der Herr hat dir vergeben. Und da sagt der Willi Schirmacher, was, so einfach, so plötzlich? Der sagt nur, ich habe gesündigt, aber offensichtlich hat er das ganz, ganz, ganz ehrlich gemeint. Und dann wird ihm Vergebung zuteil. Allerdings, um Vergebung zu erlangen, müssen wir nicht ableisten ein Jahr der Bewährung und das und das und das und das. Nachher dürfen wir uns bewähren. Aber um Vergebung zu erlangen, um angenommen zu werden, braucht es keine zusätzliche Leistung. Alles ist auf Golgatha erledigt. Der Ärger des älteren Bruders, und es gibt bis auf den heutigen Tag Selbstgerechtigkeit, die sich nicht freut, wenn Gott einfach annimmt. Pharisäismus. Was können wir praktisch aus all dem lernen? Gott bewahre uns vor Umwegen, indem wir uns losreißen vom Vater. Der Mensch kann nicht glücklich sein und glücklich werden in der Trennung von seinem Urquell, nämlich dem himmlischen Vater, denn wir sind doch aus Gott, das All ist aus Gott. Und wer sich da bewusst löst, kann nicht Ruhe finden, kann nicht zum Frieden kommen. Unruhig bleibt das Menschenherz, bis es ruht in Gott, hat schon Augustin erkannt. Wir können nicht zur Ruhe kommen, getrennt von ihm. Da gibt es kein wahres Glück, nur Scheinfreuden und Scheinglück, Irrwege und Betrug und Umwege. Gott bewahre uns in Gnaden vor Umwegen. Mancher hat auch mir schon erzählt, ja, damals habe ich einen Fehler gemacht. Das hat mich 3 Jahre oder 5 Jahre oder 20 Jahre des Lebens schwer, schwer belastet. Oh, was hab ich mir da eingebrockt? Etwa durch eine Heirat, zu der Gott sein Ja nicht gab. Was habe ich mir da eingebrockt durch falsche Wege, Abwege, Irrwege, 3 Jahre, 10 Jahre, ein Leben lang? Aber es gibt noch schlimmere Umwege, wenn der Mensch sich total gegen Gott stemmt und in diesem Leben nicht zurechtkommt. Das kann lange gehen, das kann schwer sein mit der Möglichkeit des Feuersees. Gott bewahre uns vor selbstverschuldeten Dummheiten, Irrwegen, Abwegen, Umwegen. Auch wenn wir wissen, dass Gott in seiner Liebe letztlich nie aufhört zu suchen. Abschließend noch einmal die Worte von Popp und Jakob Kröker. Georg Popp sagt mit Blick auf den verlorenen Sohn: Gott steht jeden Tag am Fenster und schaut, ob ich nicht wieder zu ihm zurückkomme. Er stellt mir auch keine Bedingungen. Er umarmt mich und segnet mich, wie ich bin. Es kommt nur auf mein Ja zu Gott an. Und Kröker hat gesagt, wohl ist die Menschheit durch den Fall zu einem verlorenen Sohn geworden, aber die Möglichkeit, durch Erlösung ein wiedergefundener Sohn zu werden, hat sie unverlierbar in die Fremde mitgenommen. Und weiter schrieb Kröker, Gott will den Träbertrog und das Verderben des Verlorenen in der Ferne, weil er in seiner Vaterliebe des verlorenen Sohnes Heimkehr will, zurück ins Vaterhaus. Amen.